Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feldstudie, dem etwas anderen Jagd-Podcast über Psychologie, Persönlichkeit und Ethik. Ich bin Claudia und ich habe heute den Patrick bei mir. Ich würde mal auch behaupten, die meisten kennen ihn. Ich hatte halt letzte Folge auch einen Patrick, deswegen ist das jetzt noch witziger. Patrick, magst du dich einmal schnell vorstellen?
Ja, ich bin der Patrick, bin noch zarte 35 Jahre alt, dann bald nicht mehr, aber egal. Ja, bin Jäger, wie ihr euch denken könnt, und komme aus Düren, das ist im Rheinland, liegt zwischen Köln und Aachen. Und ja, das bin ich.
Okay. Magst du gleich noch deine Socials teilen, dass alle dich zuordnen können?
Meine Socials, der ist einmal Patrick, warte mal, kann man mich noch hören? Ja, keine Ahnung. Patrick Outdoor und einmal der Horridödel-Account, der ist auch von mir.
Ja, deswegen einer der lustigsten Menschen im Internet.
Einer der lustigsten. Ah, okay.
Genau. Patrick, ich habe es dir gerade schon mal erklärt. Alle meine Gäste bekommen dieselben Fragen gestellt. Du kennst sie noch nicht, du bist in der Vorproduktion. Das heißt, es ist noch keine Folge online zu dem Zeitpunkt, wo wir es jetzt aufnehmen, der offensichtlich kurz vor deinem Geburtstag ist. Er ist auch kurz vor meinem Geburtstag,
Das gut.
deswegen.
Wir verpassen beide unsere Geburtstage trotzdem, werden uns nicht gratulieren, außer wir sehen es irgendwo, dass man Geburtstag hat. Also.
Ja, nein, ich mache da kein großes Ding draus. Aber schön. Genau. Ich freue mich total, dass du hier bist, weil ich habe
Ich
immer
auch.
verschiedene Charaktere. Und ich denke, du bist ein neuer Charakter, den wir quasi vorstellen als Jäger. Ich bin aber trotzdem der Überzeugung, dass du auch der Meinung bist, Jagd ist mehr als nur Schießen. Und
Definitiv.
da reden wir heute auch so ein bisschen. Und hatte ich dir auch schon gesagt, das Ding ist uncut. Wir hatten jetzt, glaube ich, schon Versprecher und einen Anruf
Ein
drin.
Anruf, genau, oh, ist alles
Tut mir leid für die Hörer, aber
gut. Mir nicht.
wir wollen ja transparent sein. Genau, ich würde auch sagen, wir gehen direkt rein in die Fragen. Und zwar, der erste Fragenblock dreht sich so ein bisschen um jagdlicher Werdegang und die prägenden Momente. Und weil wir nicht alle wissen wollen, wann du deinen Jagdschein, wo du ihn gemacht hast, kannst du auch gerne erzählen, ist meine erste Frage, was ist der oder was war der prägendste Moment in deiner jagdlichen Laufbahn?
Prägendste Moment war, würde ich tatsächlich behaupten, wenn ich so rückwirkend drüber nachdenke, der Moment, wenn, also das erste Mal draußen saß und ich hatte das Glück, dass ich von Anfang an alleine gehen durfte. Mir wurde mal gesagt, soll ich mitkommen oder willst du es alleine probieren? Ich bin halt jemand, der mal sagt, ich guck mal selber und probiere das dann mal. So Fail and Error so ein bisschen. Habe dann eine riesige Rotte Sauen da gehabt. Das waren Erbsen, wurden gerade eingesät und das waren locker 30, 40 Sauen. Damals ohne Technik, ohne alles. Und dann sitzt man da und hat auf einmal diese Schweine da vor sich und auch nicht weit, so 80 Meter, 70, 80 Meter. Völlige Reizüberflutung. Das war schon mal so ein sehr prägender Moment, weil man erstmal denkt, okay, was sind das gerade so für Dinge, die da so in deinem Körper hochfahren? Dann natürlich noch ständig versucht, das zu sortieren und die Situation da irgendwie hinzukriegen. Hab dann auch ein passendes Stück gehabt, hab eiskalt vorbeigeschossen. Also, es war dann quasi meine erste Nachsuche. Dann denkt man natürlich erstmal, scheiße, du kriegst das gar nicht gebacken und alles ist kacke und hast du nicht gesehen. Letztendlich war es dann so, dass man gesagt hat, nee, du hast einfach vorbeigeschossen, du hast nichts krank geschossen. Nachsuchenführer hat auch gesagt, nee, da ist gefehlt worden, 100%. Da hat man dann schon so ein paar Tage zu knabbern gehabt. Und an den Tag denkt man auch immer noch so zurück, wenn man heute so Situationen hat, auch wenn das jetzt schon Jahre ja her ist, aber trotzdem bleibt das immer so ein bisschen im Kopf, dass man denkt, pass auf, mach's anders, obwohl man mittlerweile so eine Routine schon entwickelt hat, die natürlich auch Gift ist oft, ist ganz klar, aber trotzdem muss man sich an solche Sachen auch wieder erinnern. Das war so schon mit der prägendste Moment eigentlich, wo man mal so
Also,
kurz Sachen in Frage gestellt hat, aber nur kurz.
okay. Also, du hast gleich angefangen, bist rausgegangen, hast Hammeranblick gehabt. Ich
Ja.
meine, die meisten, was ich jetzt immer mitbekomme, die meisten Leute kennen so große Rotten gar nicht. Hast dich dann irgendwie sortiert, warst überfordert, hast geschossen und dann wunderbar vorbeigeschossen.
Ja.
Also, du hast so quasi einfach mit einem richtig fetten Nackenklatscher gestartet, so.
Genau, ich habe zwar vorher auch schon Beute gemacht, aber halt im Bereich Niederwild so ein bisschen. Die meisten haben es
Okay.
ja dann so, ja, erstes Stück Wild ist dann so der Bock, den man schießt. War bei mir nicht so. Ich habe damals freie Hand gehabt sozusagen, was Raubwild angeht und Nutrias und sowas, was wir da alles hatten. Dadurch hatte ich natürlich schon so ein bisschen
Okay.
Erfahrung sammeln können, wie sich das so anfühlt und wie das so abläuft. Aber Sauen sind halt einfach anders. Und das ist bis heute so. Also wenn eine Rotte Sauen kommt, bin ich einfach in einem ganz anderen Modus. Wenn da Rehe stehen oder Rotwild oder sonst was, bin ich anders. Also man ist in einem ganz anderen Modus irgendwie. Und Sauen, da geht der Puls halt einfach hoch. Und das war halt da so nach den ersten paar Tagen Jagdschein von mir aus übertrieben gesagt.
Kann natürlich auch sein, ich meine, allein, dass dieses Erlebnis noch Auswirkungen hat auf
Ja,
die Saujagd heute. Aber
klar.
dich hat es nicht losgelassen, du hast danach nicht die Flinte ins Korn geworfen, sondern hast gesagt, okay, scheiße.
Ja.
Da sind wir bei den ersten Schimpfwörtern. und hast aber gesagt, ich mache weiter und ich lerne draus. Und auch, dass du heute noch immer mal wieder dran zurückdenkst. Wie lange ist es her, wenn ich fragen darf?
Jahre, 9 Jahre, waren die 10 vielleicht sogar schon, ne? Müsste länger sein, ja, um die 10 Jahre würde ich sagen, muss das
Okay, also
sein.
auch schon ein
Das.
langes Erlebnis, was dich begleitet. Gibt es eine bestimmte Erfahrung, die dich irgendwie in deinem Jagdstil geprägt hat oder in deiner Einstellung?
Meinem Jagdstil, also ich hatte halt Glück, dass ich mit Leuten direkt angefangen habe, auch so ungefähr im gleichen Alter, die. Also zum einen durch meinen Opa natürlich, der war Förster, da habe ich sehr viel Prägung mitbekommen, aber ich sage mal so, dass man das im aktiven Geschehen so selber, sage ich mal, wenn ich das aus der Perspektive sehe, viel im Umfeld, was man gesehen hat, was falsch läuft, sage ich mal, wenn man jetzt so reden, da ist mal eine Bache geschossen worden, ach ja, egal und sowas. Und die Leute, mit denen ich aber hier so zusammen zu tun hatte, von Anfang an, wie gesagt, auch ungefähr gleiches Alter und so weiter. Da war es anders. Da waren die Werte schon so ein bisschen anders vorgegeben. Und damit konnte ich mich super identifizieren. Und das handhaben wir bis heute eigentlich so, dass wir da sagen, ich sag mal, das sind zwei Sachen, die ich jetzt nicht selber erlebt habe, die mich geprägt haben, sondern eher so quasi indirekt mitbekommen habe, wo ich gesagt habe, das prägt mich insofern, dass mir das nicht gefällt und das möchte ich nicht. Und da versuche ich dann alles dran zu setzen, dass es anders ist.
Also, welche Werte verfolgst du, ich sag mal, in deiner Peer Group?
Definitiv Weitgerechtigkeit, auch wenn es so ein ausgelutschter Begriff vielleicht für viele ist, aber der ist einfach immer noch sehr wichtig, auch wird auch immer wichtiger, finde ich, weil das gerade so, wenn man viel Technik benutzt, gerät das so ein bisschen im Hintergrund, habe ich manchmal das Gefühl. Ja, und auch einfach eine gewisse Fairness, ne? Dass man sagt, ich muss nicht alles totschießen, was ich gerade sehe, sondern man muss auch mal sagen können, ich finde es halt, einen guten Jäger macht es halt eigentlich aus, wenn er sagen kann, ey, ich kann das laufen lassen. Klar, wenn ich jetzt den Schaden meines Lebens irgendwo habe und weiß, die Sauen sind da, weiß, okay, ich muss jetzt einen Finger krumm machen und muss was erlegen, wenn die da sind, wenn es passt. Aber ich sag mal so, ich kann guten Gewissens jedes Reh laufen lassen, was ich sehe. Das ist mir völlig egal und habe nicht das Gefühl, irgendwas zu verpassen. Also werden auch wieder die Nase rümpfen und sagen, oh, nee, ist so.
Also du stehst
Bei
auch
uns im
voll für
Revier
dich
kann man guten
ein.
Gewissens sagen, die Rehe dürfen da ruhig leben. Also.
Okay, schön. Wie ist also Abschussplan würdet ihr wahrscheinlich trotzdem haben. Ich weiß nicht, wie es
Haben
in
wir keinen.
NRW ist.
Haben wir keinen bei uns.
Gibt es
Ja.
in NRW nicht? Okay.
Also
Okay.
gibt es schon, aber bei uns jetzt im Revier haben wir keinen Abschlussplan.
Weil viel Feldanteil oder wo kommt das her?
Genau, fast nur Feld.
Okay. Ja, dann ist entspannt. Okay. Und du sagtest gerade, manche Sachen hast du gehört, die dich quasi geprägt haben, also nicht direkt. Also du hast vorhin gesagt, zum Beispiel eine Bache schießen, also eine führende Bache wahrscheinlich und sagen, ist mir egal. Da noch irgendwas, wo du sagst, okay, so ein paar Erzählungen, die dir in Erinnerung geblieben sind?
Ja, also zum Beispiel von meinem Opa so eine Erzählung, also der, wie gesagt, der war ja Förster und der hat mir so aus seiner jungen Försterzeit mal was erzählt, er hat für einen Grafen, also er war damals, war später beim Staat auch angestellt oder verbeamteter Förster und vorher hat er aber privat bei so einem Grafen, so Haus und Hof Förster gespielt und der kam halt manchmal an und hat gesagt, hey, ich, Hubert, ich brauche ein Stück Wild für die Küche, morgen kommen dir die Leute oder in ein paar Tagen, du musst was besorgen, so, und dann ist er halt rausgefahren. Und dadurch hat er gesagt, dadurch, dass er immer so unter Zugzwang war und ich muss jetzt was besorgen, hat er dann einmal so eine Geschichte erzählt, dass er halt mal ein Stück Wild erlegt hat, ein Stück Rehwild und ist dann da hingekommen und dann guckte es ihn noch so an und so nach dem Motto, oh, was hast du denn gemacht und keine Ahnung. Und da hat er gesagt, also wirklich so ein alter, erfahrener Jäger, Förster, der erzählt dir das dann in einem hohen Alter und sagt, das hat mich bis zum Ende so beschäftigt, so dieses so, jetzt hast du Scheiße gebaut. Und er hättest du dir mehr Zeit gelassen, hättest du es sauber erlegt und es ist zwar nicht weggelaufen oder so, aber leider gesagt, dieser Blick, es guckt dich an, so, was hast du gemacht? Und das sind so Sachen, hat, glaube ich, jeder wahrscheinlich schon mal erlebt, so einen Blick oder sonst was. Und das habe ich als Kind schon so intensiv empfunden. Und dann selber als Jäger jetzt auch, klar, dann, das sind so Sachen, wo man immer sagt, das will ich unbedingt vermeiden. Also Tierleid vermeiden halt. Ne? Und so Geschichten, sage ich mal, die man selber noch nicht erlebt hat, aber dann irgendwann auch mal ähnliche Situationen hatte. Ob es ein Verkehrsunfall ist oder selber mal bei einer Nachsuche ist, kann sich, glaube ich, können sich wenige von freisprechen, das mal vielleicht mal so erfahren zu haben. Das sind halt Dinge, wo man sagt, das möchte man nicht. Und
Ja, also super, dass du es ansprichst. Also das zeigt halt auch wieder diesen Punkt. Ich sag mal, Jäger werden ja oft als kaltblütig dargestellt.
Gibt es auch welche, will ich gar nicht, definitiv. Gibt es
Ja.
welche. Ne? Und das sind halt die, die auffallen. Ne? Das ist das, leider.
Absolut. Ja, perfekt. Danke dir fürs Beantworten der Fragen. Wir gehen mal weiter im Themenblock in Richtung Ethik und Verantwortung. Jagen ist ja für viele eine Passion, für manche oder auch für viele eine Verantwortung. Wie würdest du es für dich beschreiben?
Also definitiv eine Passion, weil es geht ja nicht nur, sag ich mal, ums Totschießen. Das ist ja so auch dargestellt. Und aber zum Jagen gehört ja auch dazu, keine Ahnung, ich mache mir tagelang, ich weiß, irgendwo ist die Rotte Sauen, die gehen in irgendein Feld. Denkt man, ja, dann setze ich halt hin und schieße die. Ja, aber es ist ja auch nicht immer so einfach. Ne? Man muss sich ja auch mal so einen Plan machen. Ne? Dann läuft man da 3, 4 Tage wie Falschgeld durchs Revier und guckt, wo kommen die her? Wo ist der Wechsel? Was mache ich? Wo setze ich mich hin? Wo stelle ich einen Leiter hin? Das sind ja so Dinge, letztendlich, das Schießen ist so der kleinste Anteil. Ne? Das ist, sag ich mal, so die Jagd an sich, dieses ganz Umfassende, finde ich halt extrem spannend. Aber natürlich auch einfach draußen zu sein, zu beobachten und ist auch Jagd. Also ich muss mir angucken, wie ist der Wildbestand? Sind die gesund? Ist da irgendwas, was nicht richtig ist? Und einen Überblick zu behalten. Also definitiv eine Passion, würde ich definitiv sagen.
Verantwortungsteil ist auch mit drin, oder?
Verantwortung, ja, natürlich. Wir sind ja zur Hege auch verpflichtet. Das heißt, ich muss mich ja um die Dinge kümmern. Also im Feld wird es halt teuer, wenn man sich nicht drum kümmert. Und dann sag ich mal, wir hatten von einer ganzen Weile mal, vor ein paar Jahren hatten wir extrem viel Räude im Revier bei den Füchsen. Muss ich mich auch drum kümmern? Habe ich auch die Verantwortung dem Wild gegenüber, Tierleid, auch da wieder zu beenden oder zu minimieren? Verantwortung ist ein riesiges Themenpaket da eigentlich.
Aber ich sag mal, fließt bei dir mehr wirklich so diese Passion mit rein.
Passion, ja, aber immer gepaart mit einer Verantwortung natürlich. Also ich mache die ja nicht nur, um meiner Passion gerecht zu werden, dass ich immer draußen bin und das mache, was ich will, sondern ich muss natürlich auch gucken, was ist gerade möglich, was kann ich machen, was macht Sinn, worum muss ich mich gerade kümmern? Ja, also solche Geschichten halt.
Also, das so, wie es sein sollte, sage ich jetzt mal.
Gib mir Mühe.
Sehr gut. Gibt es dann einen bestimmten Grundsatz oder eine gewisse Ethik, nach der du handelst?
Ja, wie gesagt, also Ethik in erster Linie. Ich versuche halt, ich würde halt nicht schießen, wenn ich es auch nicht am Ende verwerten könnte. Ja, das geht. Ich kenne halt auch Leute, die sagen, oh, ich habe jetzt 3 Sauen in der Kühlung, was mache ich denn jetzt damit? Ja, scheiße. Ja, und so nach dem Motto, ja, muss ich sie verbuddeln. So ganz blödes Beispiel jetzt. Ne? So macht ja keiner. Auch da muss man halt gucken, dass man natürlich für die ganze Geschichte nach dem Schuss Abnehmer hat, dass man es verwertet, ne? Weil es ist letztendlich, sagen wir ja, ein Lebewesen, was ein Lebensmittel wird irgendwann. Und da finde ich es halt ultra wichtig, ja, sich vorab auch Gedanken zu machen. Jetzt gerade beim Rehwild zum Beispiel. Ich schieße halt einfach nicht gerne Rehe. Ich finde die süß, ich finde die knuffig. Aber es ist halt so, jetzt zum Beispiel in der Weihnachtszeit oder so weiter, klar kommen da viele Anfragen und man kann dann auch guten Gewissens mal welche entnehmen. Aber das mache ich halt auch nur, wenn ich weiß, die werden danach verwertet. Die sind danach in guten Händen oder ich esse es selber oder wie auch immer. Also nichts reines Totschießen, das finde ich ganz, ganz furchtbar.
Ja, du hattest vorhin noch, ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Frage es war, gesagt Fairness.
Ja.
Würdest du das auch so mit reinzählen als Grundsatz, nach dem du handelst?
Ja, doch, doch, doch,
Weil
definitiv.
ich finde das einen total schönen Begriff. Also oft wird uns ja auch wieder vorgeworfen, wie fair ist es, mit einer Waffe auf ein Tier zu schießen. Du hattest auch angesprochen, Themenpunkt Technik, ne? Wie fair
Ja,
ist das?
natürlich ist es ein Stück weit extrem unfair, wenn ich mit gut, Wärmewild dürfen wir in NRW ja nicht als Vorsatz zum Beispiel benutzen, aber andere Nachtsichttechniken, ich habe schon einen Vorteil dem Tier gegenüber. Wenn es jetzt, sage ich mal, an der Kürrung geht, die Sau geht an die Kürrung, ich sitze da mit Technik zum Beispiel, habe ich in dem Fall schon einen Vorteil und es ist vielleicht nicht ganz fair. Das kann man nicht bestreiten, aber es gibt ja, wie gesagt, zum Thema Fairness gehört für mich auch, ich weiß nicht, also wie gesagt, immer so aufs Rehwild zu sprechen. Die machen bei uns jetzt zum Beispiel keinen Schaden. Ich habe jetzt in dem Moment vielleicht keinen Abnehmer, der sagt, ich will unbedingt ein Reh haben und wie auch immer oder dann muss ich vielleicht auch sagen, ich bin jetzt dem Wild gegenüber so fair, dass es sich bei uns, sage ich mal, etwas erholen kann, etwas durchschnaufen kann auch. Wir haben den Wolf überall rumlaufen, wir haben große Forstbetriebe, wo Rehwild auch nicht mehr so gerne gesehen ist und, wo ich dann sage, aber auch das ist ein heimisches Wild, was eine Daseinsberechtigung hat und dann versucht man natürlich dem Wild gegenüber schon so weit fair zu sein, dass man sagt, ihr kriegt jetzt hier nicht den Druck, den ihr überall sonst habt. Weil irgendwo müssen die Viecher ja auch mal leben. Und klar, wenn das jetzt im Revier mal überhand nimmt mit Rehen, Klar muss man da auch dann wieder dezimieren, aber an dem Punkt sind wir nicht und deswegen, das finde ich halt, das würde ich jetzt so als Fairness noch mit deklarieren.
Finde ich einen schönen Grundsatz, auch wenn es vielleicht widersprüchlich scheint, so auf den ersten Blick.
Ja, im
Aber da
ersten Blick, ja.
hattest du vorhin ja auch gesagt, ne, dass gerade wenn man eine Rotte hat, die viel Schaden macht, dann ist es ja nicht einfach, wie einen Kühlschrank aufmachen und, ah ja, das sind sie, sondern halt trotzdem eine Arbeit, die zu finden, die aufzuspüren. Gerade Schwarzwild, da muss der Wind passen, da muss das Licht passen, alles drum und dran. Was es ja auch gerade, hattest du ja vorhin schon gesagt, so spannend macht, ne? Nächster Themenkomplex, Herausforderungen. Was war für dich die herausforderndste Situation, die du bis jetzt bei der Jagd erlebt hast?
Schwierig, das ist wirklich schwierig. Also, da könnte man ja eine ganze Bandbreite an Dingen nennen, die herausfordernd waren. Aber auch da wieder so dieses, jetzt wirklich so viele Sachen, aber jetzt auch da wieder, um auf Sauen so zu sprechen zu kommen. Man hat Schaden in Feldern und ich glaube, viele kennen das wahrscheinlich auch. Mal klappt das super gut, dass man sagt, okay, die Rotte kommt ungefähr so zu der Zeit, die sind da und da drin, man kennt die Struktur. Aber wenn man dann wirklich mal so in so einem Weizenfeld steht und hat die Sauen 20 Meter vor und man hat, oder im Hafer auch schon, wo der Hafer teilweise brusthoch ist und man geht irgendwann in das Feld einfach rein, weil man sagt, ich muss jetzt irgendwas machen und sucht mir da irgendwelche Löcher aus und man einfach es nicht hinkriegt, etwas zu erlegen. Am nächsten Tag der Schaden ist wieder größer, man fährt nach Hause, liegt im Bett und denkt sich, ey, das kann doch nicht sein. Und dann da wirklich tagelang rumhantiert, bis es dann mal funktioniert, das ist schon sehr herausfordernd, finde ich immer, weil man da natürlich viele Faktoren noch im Kopf hat. Ne? Man hat so Schaden, Kosten und. Es ist ja nicht nur, dass man sich auf eine Sache konzentriert, sondern man hat ja so eine ganze Bandbreite dann im Kopf, über die man sich Gedanken macht. Aber so richtig herausfordernd, ja. Ich würde immer noch sagen, so dieses alte Jagderlebnis einfach ohne Technik, ohne Wärmebildgerät da zu sitzen und diese Rotte ist da und dann wirklich wie vor Jahren, wie man es früher halt gemacht hat, die Rotte durchzusortieren und zu sagen, pass auf, ich kann jetzt maximal einen Frischling oder einen Überläufer hier rausschießen, ich muss ultra aufpassen, da sind Bachen dabei und. Und dann passt das mit dem Mond und mit dem Licht und sagt, jetzt, okay, ne, aber dieses, ja, das war so damals immer noch so mit der prägendste Moment eigentlich, so dieses Schweinesortieren. Und alles
Also
andere, was man jedes Jahr so erlebt, ist natürlich auch fordernd, ne, also,
gerade dieses Gewuseln, was ich da so in der Rotte habe, das ist auch, ich war vor kurzem mit einem gemeinsamen Freund von uns auch jagen und der hat noch nie große Rotten gesehen. Und ich weiß nicht, wir sind die angepirscht und er hatte, weil wir einen Film gedreht haben, er hatte die Kamera und hatte gar kein Wärmebild. Und ich sage zu ihm nur so, hey, guck doch mal schnell durch meins, dass du es auch mal siehst. Und der schaut so
Was sind
durch.
das, Schafe?
Und der hat einen Hustenanfall bekommen, weil er sich so verschluckt hat, weil er sowas noch nie gesehen hat. Und das ist, also ich finde, wo wir beim Thema sind, das auch mit, gerade jetzt bei der Jagd selbst, das Herausforderndste aus so einer Rotte zu selektieren. Und dann, wenn ich eins selektiert habe, dann laufen die mal links, mal rechts. Und dann denkst du, oh, verdammt, jetzt ist es wieder weg. Wieder neu gucken. Und
Ja, das
das
war halt
ohne
früher, das
Technik.
war, genau, bei mir war es halt ohne die Technik damals auch dieser Klassiker, Fernglas, Waffe und in dem Moment, wo man rüberguckt, haben die sich schon wieder komplett auseinandergetan. Und wie gesagt, das war so immer noch im Nachhinein so der herausforderndste Moment für mich damals, so als Jungjäger.
Ja, kein Problem, das war ja die
Ja, aber es gibt trotzdem
Frage.
immer wieder Situationen, wo man denkt, ah, das war auch irgendwie extrem, aber das ist so, dass, ja doch.
Du hast noch ein paar Fragen, wo du auch Geschichten erzählen kannst. Ich glaube, das kommt bei den Hörern auch gut an. Genau, wir hatten es vorhin schon mal kurz. Ein Fehler, ich sag mal jetzt in Anführungszeichen, hast du uns ja schon erzählt. Wie gehst du mit Druck, Fehlern oder auch kritischen Momenten um?
Also ich sag mal so, das ist vielleicht auch so ein bisschen, ich bin seit 2010 auch bei der Bundeswehr und da kriegt man halt in gewissen Situationen auch anders beigebracht, mit Stress oder Druck oder auch mit Fehlern umzugehen. Ne? Also bei uns war es halt immer so nach dem Motto, okay, du kannst dich richtig entscheiden, du kannst dich falsch entscheiden. Und wenn du dich gar nicht entscheidest, das ist das Schlimmste, weil dann im schlimmsten Fall sterben Menschen. Du musst eine Entscheidung treffen. Im schlimmsten Fall war sie falsch, dann lernt man draus und weißt, das nächste Mal ist es besser. Und so versuche ich es auch da zu handhaben. Also Druck lasse ich da bei der Jagd gar nicht groß aufkommen, weil im schlimmsten Fall lasse ich sie laufen und muss mich halt am nächsten Tag nochmal hinsetzen. Klar, bei Drückjagden oder so, da hat man natürlich schon mal Stresssituationen, weiß ich nicht, mit den Hunden da dran ist, das ist ein, weiß ich, 90-Kilo-Keiler, 100-Kilo-Keiler, der die Hunde da auseinandernimmt oder so, man rennt da dazwischen. Das sind andere Situationen, aber ich sag mal so, der normale Jagdalltag, versuche ich den Druck gar nicht erst hochkommen zu lassen. Auch wenn man da vielleicht irgendwelche Landwirte hat, die da meinen, ja, scheiße. Letztendlich sage ich, muss der Jäger das letztendlich hinkriegen. Und wenn man halt einen Fehler macht, ne, ob das jetzt nur eine Nachsuche ist, die man dann irgendwann mal hatte, versuche ich daraus zu lernen. Weil so, okay, ist scheiße, soll nicht passieren, kann passieren, aus allen möglichen Umständen kann das immer mal sein. Aber ich versuche das immer, ja, ich, was Positives für mich rauszuziehen, aber zumindest zu sagen, okay, aber das wirft mich jetzt nicht zurück, dass ich sage beim nächsten Mal, nee, jetzt mache ich das nicht mehr. Also ich versuche dann halt einfach nur die Situation anders anzupacken, als ich dann vielleicht mal irgendwann falsch gemacht habe. Das ist so.
Also du sagst, ab dem Punkt, wenn ein Fehler da ist, dann entwickle ich mich weiter,
Ja.
aber auf gar keinen Fall zurück.
Ja, der Fehler ist gemacht, den kannst du dann nicht rückgängig machen und dann kannst du halt eben nur das Beste daraus machen und sagen, okay, jetzt weiß ich, okay, das und das funktioniert so nicht oder das sollte ich so nicht mehr machen. Oder da habe ich vielleicht zu schnell geschaltet oder gewaltet, wie auch immer. Ja, so würde ich das jetzt sehen.
Ja, ist ja auch eine absolut legitime
Ja.
Art, mit Fehlern umzugehen. Na, ich meine, da haben wir wieder den Punkt. Viele verschiedene Charaktere. Gibt welche, die es anders machen, gibt es welche, die gar nicht draus lernen. Ne? Aber ich finde, deinen Ansatz finde ich da ganz schön, den du da fährst. Also ohne dass ich jetzt schleimen will. Wie ist mit kritischen Momenten?
Wie meinst du das? Also, wo man sich unsicher ist oder
Genau, also wo man sich unsicher ist, oder du hattest vorhin so ein schönes Bild, im Hafer zu stehen. Gerade, also mir geht unfassbar der Puls, wenn ich merke, die Sauen, die kommen näher
Ja.
und wissen nicht, dass ich gerade da bin. Ich meine, das ist ja gerade so ein Wildschwein, das ist ja auch nicht ungefährlich.
Ich weiß. Ja, das, also ich sag mal so, also ich würde das immer so differenzieren. Also mein Opa, der hat immer gesagt, hör auf deinem, gerade beim Jagen, das ist ja eine sehr instinktive Sache, finde ich. Und ich finde immer, es gibt, ich behaupte das immer, das ist natürlich Blödsinn. Also irgendwie sind wir ja alle noch so halbe Neandertaler und ich behaupte immer, es gibt Jäger und es gibt keine Jäger. So derjenige, der so dieses Jagdgen von mir aus irgendwie drin hat oder wie auch immer, der sollte sich auch, wenn er jagen geht, auf sein Bauchgefühl, finde ich, verlassen. Also, dass man da wirklich sagt, pass auf, habe jetzt eine Situation, könnte ich perfekt schießen, aber viele kennen das auch, ich habe das ganz oft schon gehabt, dass ich irgendwann denke so, boah, nee, irgendwie, irgendwas sagt dir gerade, lass es. Warum auch immer, ich kann es nicht erklären, dann lasse ich das auch. Und das hat mein Opa mir immer schon gesagt, wenn dein Bauch dir sagt, lass irgendwas oder geh nach Hause, dann hau ab, mach's nicht. Und anderes mit kritischen Momenten, jetzt zum Beispiel im Hafer, klar, einem geht der Puls dann schon. Aber es ist irgendwann auch in der Situation, dass man dann irgendwie, also ich fahre dann ab einem gewissen Punkt wieder so ein bisschen runter, wo man dann sagt, okay, jetzt musst du gleich handeln, eventuell. Dann, das kriege ich meistens auch gut hin. Aber trotzdem ist es natürlich so, wenn man dann zum Beispiel jetzt einen Schuss abgegeben hat, man merkt, okay, die Sau liegt. Und um einen rum bricht aber die Hölle los und die rennen einen da über den Haufen, weil sie einfach weg wollen. Und ist ja egal, ob du in den Weg stehst. Das sind dann so Situationen, wo man schon sagt, so, okay, kritisch, ist gut gegangen, aber hätte jetzt gleich auch,
Hätte auch
im
richtig schief
Krankenhaus
gehen
landen können.
können, ja.
Ja, klar. Na, aber das ist halt, das gehört irgendwie dazu. Und ich meine, es zwingt einen ja nicht, irgendjemand jetzt zu sagen, du musst jetzt in diese Parzelle reingehen. Das ist dann vielleicht auch eigener Größenwahn manchmal, dass man sagt so, ja, okay, ich sitze jetzt hier seit 2 Tagen auf der Kanzel oder auf meiner Leiter und krieg's nicht hin, dann gehe ich da jetzt rein. So, ich kenne viele, die sagen, im Leben mache ich das nicht. Ich kenne aber genauso viele, die sagen, ja, alles klar, wir gehen da jetzt
Muss ja
rein, wir
rein,
gucken
ja.
jetzt. Ne, weil muss halt jeder für sich selber entscheiden. Also
Und
ich würde auch nie jemanden zu zwingen, zu sagen, du musst da jetzt aber reingehen, du musst jetzt gucken. Nein, wenn du dich danach fühlst und sagst, ich traue mir das zu, okay. Wenn nicht, dann nicht.
da sind wir auch wieder beim Thema Bauchgefühl, ne? Dass
Ja.
dein Bauchgefühl vorher sagt, ey, vielleicht ist das heute gerade eine blöde
Genau.
Idee. Aber auch wenn du einen guten Tag hast, sagst du, okay, heute geht's gut. Also so wie du das beschrieben hast, finde ich das total schön, weil ich kenne das genauso. Ne?
Ja.
Und dann, bis jetzt ist immer alles gut gegangen. Gerade so, also ich pirsche sehr viel auf
Ja.
Schwarzwild, eigentlich fast nur. Und da hatte ich hatte mal das ein Telefonat mit einem Geschäftspartner, und er hatte dann erzählt, dass sein Bekannter bei der Schwarzwildpirsch sein Bein verloren hat.
Ja.
Und das ist sowas, da ging es mir Jedes Mal, wenn ich dann pirschen war und wir haben eben auch so große Rotten, wo ich immer dachte,
Ja.
will ich da noch näher hin? Also da habe ich richtig gemerkt, hat mir
Ja.
so einen richtigen Bias mitgegeben.
Ja, vor allem, wenn du halt wirklich mal vor so, wenn du vor so einer Rotte stehst, gerade im Getreide, und du riechst sie, du hörst sie nicht nur schmatzen, du hörst sie atmen, du hörst alles, weil die einfach 20 Meter vor dir drinstehen und sich einen Scheiß für dich interessieren. Obwohl die ja so scheu auch eigentlich sind und ja wegen einmal falsch Wind bekommen, aber sie sind direkt weg. So im Weizen sind völlig andere Regeln immer. Und das ist halt was, wo ich, das ist halt schon, es ist halt nicht ohne, je nachdem. Das ist schon was anderes.
Aber das ist halt auch Jagd, ne? Also das ist wieder
Ja.
dieser Punkt. Was unterscheidet den Jäger vom Wanderer? Ein
Ja.
Wanderer, der wird wahrscheinlich niemals so nah überhaupt an eine Wildschweinrotte kommen, weil
Ja.
er vielleicht aus einem dummen Zufall, weil er was auch immer macht,
Ja.
ne? Aber das finde ich halt das Faszinierende. Also wenn man ja das Jagen richtig kann, dass man in der Natur nicht auffällt.
Ja, das ist so.
Ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall.
Ja.
So, wir gehen wieder zum Geschichten erzählen.
Ja.
Nächster Themenblock. Was war für dich die wichtigste Lektion, die du in deiner jagdlichen Laufbahn gelernt hast?
Wichtigste Lektion. Ja, ich würde jetzt fast so wieder so dieses immer eingebläut bekommen, einzelnes dickes Schwein, guck's dir 10-mal an. Also ich bin da auch so ein gebranntes Kind, weil es wirklich da richtig Ärger immer gegeben hätte, wenn man mal wirklich so eine Bache geschossen hätte. Deswegen, das ist schon so eine Lektion. Also mir ist es noch nicht passiert, dass ich gesagt habe, oh, einzelnes Schwein, ich schieße, oh, ist eine Bache. Habe ich bis jetzt tatsächlich Glück gehabt. Aber das ist schon ja, eine Lektion, da muss ja eigentlich was für passiert sein, dass man sagt, daraus habe ich jetzt eine Lektion gezogen. Aber
Muss es nicht. Also,
ne,
ich kann dir so ein bisschen sagen, die anderen haben alle Geduld gelernt.
Okay, ich bin wirklich gar nicht so geduldig, was als Jäger eigentlich sein soll. Also ich kann laufen lassen, ich kann mir auch 3 Stunden eine Sau angucken, bis ich mir irgendwann sicher bin, okay, ich habe die Klötze gesehen, ist ein Keiler. Aber trotzdem ist Geduld nicht meine Stärke, das würde ich trotzdem behaupten.
Also, die hast du noch nicht gelernt.
Ja, ich habe ich noch nicht so gelernt, kommt vielleicht noch im Alter. Gut.
Naja, jetzt hätte ich fast einen
Vielleicht.
Alterswitz gemacht. okay, also du sagst wirklich diese handwerkliche Lektion, starker Einzelgänger, pass ums Verrecken auf.
Ja,
Okay.
weil das ist halt das, was wir auch immer sagen. Ja, ASP und Pipapo und hast du nicht gesehen? Gut, jetzt haben wir hier keine ASP. Ich bin halt ein absoluter Gegner davon, immer zu sagen, ey, pass auf, wir müssen hier Schweine dezimieren, wo wir nur können. Wir hatten damals riesige Rotten gehabt. Wir haben vor ein paar Jahren, da haben wir teilweise, keine Ahnung, fast gar keine Schweine gehabt. Aber in allen Revieren, egal mit wem man geredet hat, alle hatten die Probleme. Und jetzt ist, weil aber auch viele halt einfach die Bachen schießen, das ist meiner Meinung nach ein riesiges Problem, was einfach gemacht wird hinter vorgehaltener Hand. Und deswegen sagen wir halt auch, selbst bei Frischlingen, wenn wir es unterscheiden können, selbst bei Überläufern versuchen wir trotzdem, die Weiber laufen zu lassen, weil wir einfach sagen, wir wollen die nicht ausrotten. Wir wollen auch Schweine haben. Klar, wir haben dann auch, kann man sagen, ja, aber dann müsst ihr euch ja wieder um den Schaden kümmern. Ja, aber trotzdem, ich mag Schweine, ich sehe die auch gerne und ich freue mich, wenn Schweine irgendwo sind. Ich weiß, dass das dann für mich natürlich Arbeit bedeutet. Aber wir versuchen auch da, ich habe mal so einen Artikel gelesen, ein bisschen abschweifen gerade, aber ja, selektiver Abschuss, immer die Überläuferbachen rauszuschießen. Und ich sage, ich weiß nicht, in welcher Jagdzeitung das mal war, aber ich auch denke, nö, sehe ich anders. Also wir haben nicht mehr so viele Schweine wie vor Jahren. Das ist einfach so.
Und da sind wir auch wieder bei dem Themenpunkt Verantwortung. Es ist
Ja.
eine heimische Wildtierrasse. Sie gehört hierher.
Ja.
Warum nicht den Bestand gesund managen so?
Ja,
So, das
das.
heißt ja nicht, dass man jetzt so schießt, dass die, ich sag mal, den entsprechenden Druck haben, damit sie mehr Nachwuchs produzieren und
Ja.
das Ganze zu einer Explosion führt.
Genau.
Aber es heißt halt auch nicht krankhaft dezimieren, auch wenn es vielleicht für den Jäger mehr Arbeit bedeutet, für den Landwirt mehr Ärger bedeutet. Und da bin ich deiner Meinung. Ich bin auch jemand, also ich liebe Schwarzwild unfassbar
Ja.
und ich finde die total
Und bisher
knuffig
muss ich aber auch sagen, klar, hat man mal Jahre, wo man ein bisschen mehr mit Schweinen im Feld da zu tun hat oder weniger, aber ich kann nicht behaupten, dass wir dadurch enorm viel mehr Schäden hätten oder überrannt werden von Massen an Sauen, nur weil wir die Bachen laufen lassen. Oder sagen wir, die Überläuferbachen, Bachen ja sowieso. Sehe ich einfach nicht. Und es kommt halt dazu, dass wir teilweise, weil halt die Rottenstrukturen so kaputt sind, teilweise Überläuferbachen, sage ich jetzt mal, führende haben. sag mal, 25 Kilo, 30 Kilo Schweinchen mit Frischlingen dabei. Wo ich sage,
Ja.
ist mir auch viel zu kritisch da zu sagen, ja, das passt, ist eine Überläuferwache, weiß man alles gar nicht so genau.
Ja, definitiv. Und da ist Technik eigentlich wieder ein Segen, ne?
Definitiv.
Also ich merke es gerade, ich habe einen sehr, sehr, sehr starken Sensor in meinem Wärmebildgerät,
Ja.
was mich wirklich viel, viel sicherer macht beim Ansprechen und beim
Ja, klar.
Selektieren. Aber da ist wieder Themenpunkt Weitgerechtigkeit bestimmt halt der Anwender, ne?
Ja, das ist es.
Gibt es denn ein Thema, über das du heute anders denkst als zu Beginn deiner Jagdzeit?
Das heißt, anders würde ich nicht mal sagen, ja, anders denken würde ich nicht sagen. Also zu Beginn der Jagdzeit, weil ich habe den Jagdschein bei der Kreisjägerschaft gemacht hier, wie man das so früher auch gemacht hat. Da gab es zum Beispiel nicht so dieses Thema mit den ganzen invasiven Arten. Das wurde da eigentlich gar nicht so behandelt. Deswegen war das für mich am Anfang nie so ein Ding. Dass ich, ja, es gibt da welche, weiß ich, aber ach, ist egal. So, spielt nicht so eine große Rolle. Und das habe ich mir dann aber mit der Zeit so ein bisschen angeeignet, weil ich mich da halt dann selber so ein bisschen reingefuchst habe. Das sehe ich jetzt, ich würde sagen, ich hätte es damals genauso gesehen, aber ich habe mich nicht so damit befasst, sagen wir mal so. Aber dass da im Gegenzug, sage ich mal, zu anderen Wildarten, die hier heimisch sind, schon eine enorm scharfe Bejagung einfach nötig ist. Und da geht bei mir tatsächlich auch sehr viel der jagdlichen Zeit einfach drauf. Nicht für Rehe, Hirsche, Schweine oder sonst irgendwas, sondern gut, Schweine im Sommer vielleicht dann. Aber primär wirklich Raubwildbejagung und invasive Arten zu bejagen. Das
Also da
ist.
würdest du sagen, das hat sich bei dir entwickelt, dass du das schärfer und stärker machst.
Ja,
Meinst
genau.
du, das liegt nur an deiner Einstellung oder habt ihr davon auch einfach mehr?
Ich behaupte mal, dass die meisten Reviere viele haben, aber es vielleicht gar nicht wissen oder nicht sehen wollen auch. Wir haben einfach sehr viele. Von den Gänsen angefangen, bis wirklich in den Nutrias. Das ist ein riesiges Ding hier. Also da sind teilweise 50, 60 Nutrias schießen wir hier in einem Jahr. Und man denkt immer, jetzt hat man mal so ein Loch drin, in Anführungszeichen. Nö, im nächsten Jahr ist genau das Gleiche. Das Problem ist halt auch, viele sagen, ja, wenn ihr die schießt, dann vermehren die sich mehr. Wenn wir es nicht machen, haben wir wieder ein riesiges Problem. Wir haben eine Bahntrasse, die läuft bei uns durchs Revier, zwischen Köln und Aachen. Da waren die von der Bahn schon ein paar Mal da, weil sie gesagt haben, oh, das Ding ist so durchlöchert, die Nutrias müssen weg. Weil wenn das Ding halt absackt, können die da oben alles wieder neu machen, dann von den Gleisen und so weiter. Deswegen, es muss was gemacht werden. Also nicht zu schießen ist dann auch keine Option, in dem Fall tatsächlich.
Da machst du dann primär mit der Büchse oder macht ihr das auch mit Fallen?
Ja, fallen jetzt nicht bei uns, also eigentlich mit dem Kleinkaliber in der Regel, oder mit der Flinte mal, genau. Die man aber auch wunderbar verwerten kann danach, ne? Das ist auch wieder so ein Punkt. Nutria zum Beispiel kann man super, super essen, auch wenn sich viele davor ekeln, aber es ist sehr lecker.
Ist auch ein Pflanzenfresser, ne?
Ja, reiner Pflanzenfresser.
Ja, haben wir hier nicht so viel. Also eigentlich gar nicht.
Okay,
Ich habe, glaube ich, hier noch nie
sei
einen Nutria
froh.
gesehen.
Ja.
Die meisten sehe ich bei dir in der Story, also.
Ja, es ist auch bei mir wirklich keine Kunst, die zu kriegen, aber ich meine, für den Hund ist es immer schön. Ich meine, es ist auch nicht ungefährlich, die tackern halt ganz gerne mal die Hunde. Aber der Hund ist halt froh, weiß ich nicht, der kann ein bisschen durchs Wasser was apportieren und so kriegt man den halt auch immer bei Laune gehalten, wenn mal nicht so viel los ist. Und dann ist gut.
Ja, so Win-Win-Situation für alle.
Ja, quasi.
Vor allem fürs Ökosystem, ne?
Genau, gerade für das.
Okay, ja, danke dafür. Dann kommen wir schon zum letzten Themenkomplex, Zukunft der Jagd. Welche Herausforderungen und welche Chancen siehst du für die Jagd in den nächsten Jahren?
Herausforderungen, und man sagt ja nicht mehr Probleme, man sagt ja Herausforderungen. Herausforderungen würde ich sagen, ist tatsächlich, da werden viele auch die Nase rümpfen, aber die Anzahl der Jäger steigt ja jedes Jahr in Deutschland. Und das wird ja immer so positiv dargestellt. Und ich sehe das gar nicht so positiv. Also natürlich ist es schön, wenn sich Leute damit auseinandersetzen und Leute sich einbringen wollen. Aber das Problem ist, ich sage mal, es gibt Jäger und Jagdscheininhaber. Und ich kenne auch eine ganze Menge Jagdscheininhaber, die für mich aber immer noch keine Jäger sind. Die meisten verlassen halt so einen Jagdkurs oder, ne, und sagen, ja, jetzt möchte ich gerne einen Bock schießen und mal ein Schwein und vielleicht mal irgendwann Hirsch und dann da eine Jagdreise und fertig. So, das ist natürlich völlig, ja, okay, kann man machen. Wir haben ja ein Reviersystem in Deutschland und viele Leute suchen seit Jahren irgendwo eine Jagdmöglichkeit. Dann heißt es auch, nee, wir sind voll, ihr habt schon drei mit Begehungsschein oder wie auch immer. Oft sind dann aber Leute in Revieren, die sich gar nicht wirklich einbringen wollen. Zum Beispiel sagen, nee, ich gehe jetzt keinen Nutrias schießen, mache ich nicht, das interessiert mich nicht. Nee, Füchse schießen, nee, mache ich auch nicht und keine Ahnung. Und hast aber dann gleichzeitig welche in der Pipeline, die da richtig Bock drauf haben, die Feuer und Flamme sind, die sagen, hey, ich will einen Fallenlehrgang machen, ich habe Bock da was zu machen und wirklich was fürs Niederwild zu tun oder auch für generell für die Artenvielfalt was zu tun. Und die kommen aber einfach nirgendwo rein. Die haben vielleicht das Wissen, die haben die Motivation und kommen einfach nirgendwo rein. Deswegen finde ich, das ist eine Herausforderung, das so ein bisschen vielleicht so hinzukriegen, dass auch die Leute, die wirklich was leisten wollen, das machen und nicht nur irgendwelche, ganz blöd gesagt, Totschießer, wo sitzen hat, die sagen, ja, ich will zwei Böcke schießen im Jahr und fertig und alles andere ist mir egal. Und wir kennen das in den Revieren, so ein Pächter sagt auch, nee, ich habe jetzt drei mit Begehungsschein, ja, der kommt nur zweimal im Jahr, aber nee, komm, ne? So, das finde ich so ein bisschen schwierig.
Also du sagst, das Ganze besser managen.
Ja.
Ne? Ich sag mal, diesen Schwall an Jägern, der kommt, besser managen. Ich bin der absoluten Überzeugung. Ich meine, die Leute machen aus verschiedenen Motiven ihren Jagdschein.
Ja.
Und ich finde es auch in Ordnung, dass es verschiedene Motive gibt. Ich finde es aber, es fehlt, dass diese klar kommuniziert werden. Ne? Wenn jetzt jemand einen Jagdschein macht, um nur die Waffen haben zu wollen, soll er das halt machen. So, es ist ja ein legitimer Grund dafür. Na, aber dann sag es wenigstens, weil ich kenne solche Personen, die einen BG-Schein haben, weil ich bin ja schließlich Jäger, sie gehen aber nicht raus. Ich kann mir aber vorstellen, die Motivation kommt nur daher. Ne? Und da, wenn jeder einfach mal wieder ehrlich zu sich selbst wäre und das einfach auch ehrlich kommunizieren würde, so. Bekannter von mir will unbedingt Füchse schießen, kriegt keinen Begehungsschein. So. Wo ich mir denke, würde er hier in der Nähe wohnen, dann klar, schieß so viele
Ja,
Füchse, wie du möchtest.
ich wollte gerade sagen, ist ja jeder froh drum eigentlich, aber.
Ja, und das ist so. Aber sehr, sehr guter Punkt, den du ansprichst. Also
Und dass man auch sagen würde, so ein bisschen wie das früher war, so mit begleitetem Autofahren, dass man sagt, so, okay, du hast einen Jagdschein gemacht, pass mal auf, ein halbes Jahr, und ja, musst du erstmal mit irgendeinem Hansel durch den Wald laufen, der Altjäger ist und keine Ahnung, wie viel Erfahrung hat, ist ja auch erstmal wurscht, aber der dich erstmal in die Hand nimmt und sagt, pass mal auf, mein Freund, so funktioniert das nicht. Ne? Und so ein bisschen so Lehrmeister-mäßig dann nochmal reinkommt, weil es ist letztendlich was, ich sag mal, wir sind einfach so privilegiert und legitimiert, nach so einem blöden Kurs uns Waffen zu kaufen, bis zum Get-No, um es mal ganz blöd zu sagen, auf irgendwelche Tiere zu schießen, auf Lebewesen auszulöschen. Das kann jeder Trottel machen, auf gut Deutsch gesagt, der gerade den Jagdschein bekommen hat, der kann rausgehen, wenn er die Freigabe hat und kann das machen. Der kann so viel Scheiße bauen, das passiert nichts. Und das finde ich immer, das finde ich wirklich extrem kritisch. Ich finde halt, da sollte man vorher mal sagen, pass mal auf, ein Jahr lang guckst du dir mal an, wie wir das hier machen. Auch ein bisschen ethische Grundsätze vermitteln vielleicht oder wie auch immer. Und das sehe ich halt irgendwo.
das ist halt der Punkt. Woher kommt denn überhaupt das Jungjäger-Jägersystem? Das
Ja.
kommt ja eigentlich genau daher. Heutzutage bedeutet es nur, in den 3 Jahren darfst du nicht pachten.
Dann
So.
halt im vierten Jahr. So. Ja,
Ja.
also, es interessiert ja auch keinen, ob ich in den 3 Jahren vielleicht nur einmal rausgegangen bin. Ich muss nur 3 Jahre meine Jagdscheine gelöst haben. Alles andere, ich habe keine Ahnung davon, kann das aber machen. Das finde ich halt ganz schwierig.
Finde ich eine große Herausforderung, die du
Ja,
ansprichst. Und ich finde es sehr, sehr
definitiv.
gut, dass du sie ansprichst. Wie gesagt, viele wollen es nicht, werden es nicht hören wollen, aber dafür ist ja genau auch dieser Podcast da, dass solche Aussagen getroffen werden. Deswegen sehr gut. Welche Chancen siehst du, dass wir mal ins Positive kommen?
Ja, Chancen finde ich, viele rümpfen da vielleicht so, was Social Media angeht oder so ein bisschen die Nase. Ich meine, ich bin da ja selber so mit drin. Die Chance, die wir schon haben, ist, uns öffentlichkeitswirksam anders zu positionieren und darzustellen, dass wir eben den Leuten sagen, pass mal auf, wir zeigen euch mal, wie das hier abläuft. Ihr habt ein falsches Bild vielleicht davon. Ich kenne das ja selber, wenn man Leuten dann allein erzählt, wir Jäger müssen den Schaden zahlen an den Landwirt, wenn irgendwo Wildschaden ist. Allein da fängt es dann schon an, ja, ach krass, deswegen macht ihr das, ach so, ne? Und dass man einfach so ein bisschen die Öffentlichkeit anders sensibilisiert zu dem Thema, ne? Also da haben wir einfach eine riesige Community und es werden ja auch immer mehr, das ist auch, finde ich, völlig okay, auch wenn es natürlich auch Sachen gibt oder Accounts gibt, die absoluter Schafscheiß sind, wo ich sage, boah, das kannst du noch nicht zeigen oder keine Ahnung, ich will gar nicht sagen, dass was ich poste immer komplett richtig ist und jeder so unterschreiben muss, das will ich nicht, verlange ich auch gar nicht, aber man muss halt schon irgendwie gucken, dass man, was man da präsentiert, wie man sich gibt, das auch so macht, dass man muss immer sagen, alles, was man hochlädt, muss man aus der Sicht eines Nichtjägers erstmal sehen. Der soll nicht sein Instagram aufmachen und anfangen zu kotzen und zu sagen, Alter, was ist das denn? So, das wäre so, damit fängt es ja schon an. Ne? So ein bisschen Mühe geben, vielleicht, oder was zu erklären, zumindest, wenn man schon was hochlädt. Aber das sehe ich als Chance, dass man da wirklich sagen kann, man kann Jagd dem normalen Spaziergänger jetzt einmal vielleicht anders nahebringen und erklären, dass du eine gewisse Toleranz da hast. Und dass es auch eine wichtige Rolle einnimmt. Also.
Also, dass wir wirklich öffentlichkeitswirksamer werden. Also, das ist auch das ja, was wahrscheinlich viel verpasst wurde die letzten Jahre. Ne? Es war ja viel geheim und
Ja.
reden wir nicht drüber und sowas. Das ist ja, da ist Social Media, bin ich vollkommen bei denen, eine unfassbare Chance. Das ist natürlich auch eine Herausforderung, weil da sind wir wieder an dem Punkt, es liegt am Anwender und wie ich das
Ja.
gestalte. Aber das finde ich auch sehr gut, dass du das ansprichst und bin da auch vollkommen deiner Meinung. Letzte Frage. Gibt es eine Botschaft, die du an unsere Hörer und Zuhörerinnen, ich habe gegendert, senden möchtest?
Eine Botschaft.
Oder
Ja,
irgendwas, was du mitgeben möchtest?
ich sag mal so, ich habe eigentlich so, viele haben ja da immer mit so Hass und Jagdgegnern zu tun und so, das habe ich bis jetzt eigentlich fast nie gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne das ja von vielen bei dir auch oder ne, andere Leute, die da ganz andere Berührungspunkte haben. Ich finde einfach, was man so den Hörer, also den nicht jagenden Hörerinnen und Hörern mitgeben könnte, ist vielleicht einfach, dass man vielleicht auch einfach mal so ein bisschen den Kontakt sucht, wenn man irgendwie ein Thema hat, was man total schrecklich und schlimm findet, sollte man vielleicht erstmal sagen, pass mal auf, ich unterhalte mich mal mit so einer Person und stelle einfach mal Fragen. Und in der Regel wird man da auch eine relativ ehrlich, behaupte ich mal, eine normale, ehrliche Antwort drauf bekommen. Das würde ich jedem mal mitgeben und ja, den Leuten, die selber jagen gehen, vielleicht ne, achtet ein bisschen drauf, was ihr manchmal vielleicht hochladet oder wie ihr es präsentiert oder ne, ich habe auch eine ganze Weile mal gesagt, boah, ich lade keine Erlegerbilder hoch, habe ich mittlerweile doch wieder drin. Ich versuche es aber irgendwie so ein bisschen zu erklären, wie, was, wo, warum ich das jetzt mache. Und, was auch nicht heißt, dass es richtig ist, keine Ahnung. Es ist einfach so mein Weg, den ich jetzt so gefunden habe. Bisher gab es irgendwie noch nicht viel Ärger. Ja, dass man einfach so ein bisschen, also an Jäger jetzt einfach mal so der Appell, dass man so ein bisschen sensibler ist, ne? Dass man immer denkt, das können Leute sehen, die das total befremdlich finden. Und denen nicht direkt so vor den Kopf zu stoßen, sondern zu sagen, pass mal auf, ja, das ist ein totes Tier, da haben wir getötet, das ist grausam, letztendlich, wir haben ein Leben genommen, aber aus dem und dem und dem Grund. Lebensmittelbeschaffung ist oder wie auch immer. Ne? Und ja, so, das wäre das, was ich dazu sagen würde jetzt.
Also du sagst einmal offener Diskurs,
Ja.
bevor ich verurteile, erstmal nachfragen,
Genau.
aber auch überdenkt, was ihr tut und was ihr nach
Ja,
außen tragt.
genau.
Ist eine schöne Botschaft. Und da, also das ist das, was ich an deinem Account mag. Er ist halt ungeschönt, aber er
Ja.
erklärt. Und
Ja.
da sind wir wieder an dem Punkt. Ja, jeder findet seinen Weg. Ne? Das ist wieder der Punkt, wenn es sich jemand überdenkt und sagt, naja, ist halt mein Weg. Ne? Ich finde tatsächlich, dass man mehr richtig machen kann, als kaputt machen kann, wenn man erklärt.
Ja.
Aber
Manchmal ist
ja,
es ja auch gut, wenn man erstmal an einem Bild hängen bleibt und schluckt und dann denkt, okay, gucke ich mir an. Ah ja, okay. Ne, so versuche ich es irgendwie, keine Ahnung, zu handhaben.
ich glaube, da könnten wir stundenlang drüber
Ja, das ist ein
philosophieren. Das ist so
Thema.
ein sehr hitziges Thema auf jeden
Ja,
Fall.
definitiv.
Oder es kann sehr hitzig werden. Auch
Ja.
generell, ich sag mal, diese ganze
Ja.
Internet-Hass-Problematik, egal von wem sie jetzt ausgeht.
Auch Jäger untereinander, ganz schlimm. Das ist ja das Allerschlimmste. Also Jäger untereinander sind, glaube ich, noch schlimmer als jeder Jagdgegner, den man haben kann.
Ja, das
Aber
ist
da muss man
das.
halt drüber lächeln und sagen, ey, komm. Also, keine Ahnung, da sowas darf man sich gar nicht irgendwie zu Herzen nehmen, finde ich immer. Der Patrick hatte da ja auch ein Patrick ja auch letztens nochmal einen. Vielleicht ist das ja der von gestern, ich weiß es nicht.
Ja, tatsächlich.
Der hat ja auch nochmal so ein Statement so abgegeben, das fand ich ganz gut.
Ja.
Da haben wir auch gesagt, dass so Leute, geht euch doch nicht immer alle an die Gurgel. Das
Ja,
bringt doch nichts.
absolut.
Ja.
Absolut. Bin
Ja.
ich voll bei dir. Ich bekomme mehr Hass von Jägern als von Jagdgegnern.
Ja.
Das ist der Punkt. Es ist super ironisch. Deswegen schön, dass da so viele Stellung zu nehmen, sage ich jetzt mal. Okay, Patrick, wir sind auf
Ja.
jeden Fall durch. Ich
Hat
danke
mich
dir ganz,
gefreut.
ganz herzlich. Es war
Vielen
super
Dank.
spannend. Ich hoffe auch, dass den Leuten die Folge gefallen hat. Wie gesagt, dich findet man unter Patrick-Outdoor, ne? Oder
Patrick, genau. Ich habe kein Geld mehr
Patrick-.
für die Buchstaben, deswegen muss ich es abkürzen.
Okay. Und Horry Dödel, also
Ja.
alle, die ihm noch nicht folgen, es ist eine, ich sage, eine ungeschönte Empfehlung auf jeden Fall. Sehr transparent. Und sonst bewertet den Podcast gut, sonst kommen wieder die Jagdgegner und bewerten ihn schlecht.
Schläge.
Oder sonst gibt es Schläge. Und wir hören uns alle auf jeden Fall in der nächsten Folge. Macht's
Bis
gut.
dann.